Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Könnt ihr es schon sehen? Da hinten ist sie.
Die Sonne?
Die Sommerpause.
Ah,
aber die hängt zusammen. Folge 178.
Ja. Dass du auf einmal gut sehen kannst.
Ja, ich habe die Brille hier einmal.
Als Schiedsrichter ganz schön, ja, 50-50.
Ja, ihr zu Hause müsst wissen, vor ein paar Tagen war das von Brockhausen Sommerfest. Bei Hans in der Heimat in Bad Bentheim, das ist das berüchtigte Dreiländereck, Niedersachsen, Niederlande, Nordrhein-Westfalen.
Niederlage.
Niederlage vor allem. Ja. Ja.
Mario, du warst nicht da, du hättest uns fußballerisch sicherlich sehr weitergeholfen. Olli hatte, sagen wir mal so, gewisse Umstände. Er hat den Schiedsrichter übernommen und er hat auf jeden Fall ein Tor, also zu unseren Gunsten, nicht anerkannt. Da gab es auch direkt Diskussionen mit den eher Jüngeren auf dem Platz.
Ich habe so ein bisschen.
Wie jung waren die Jüngeren auf dem Platz?
Oh, die waren so 16, 15
Ach,
oder so.
So jung gleich.
Ja, ja, okay. Viel, viel jünger als wir. Ja. Weil ich so ein bisschen auf Spannung aus war. Kennst du das noch vom Fußball? Da hast du.
Du kannst doch nicht sagen, du als Schiedsrichter warst du auf Spannung aus.
Doch, das war ja der Gag.
Fängt das schon an.
Ich war gleichzeitig übrigens.
Da wäre ich durch.
Ich war für Hans und seine Familie war ich die eierlegende Wollmilchsau. Ich habe. Musik, ich habe für die Musik parallel gesorgt. Ich habe.
Wer hat das Schiedsrichter da?
Ja, ich war der Schiedsrichter und ich musste die Ersatzbank bespaßen.
Ja.
Das habe ich am liebsten gemacht, eigentlich, mit
ich dummen
Sprüchen.
Ich bin schon froh, dass ich nicht da war.
Und dann habe ich dieses eine Tor da nicht gelten lassen, weil es so spannender wurde. Weil ich wollte da dieses, kennst du das von früher noch?
Nee.
Du führst 4-0 im Training und der Trainer sagt, so 0-0, nächstes Tor entscheidet.
Nur bei der Nachspielzeit so hat er sofort gesagt. 90 Nichts Minuten jetzt. Durch.
Ja, weil dein Bruder hat ja schon nach 10 Minuten gepumpt.
Der war wahrscheinlich auch so ein Schiedsrichter, der sich nicht aus dem Mittelkreis rausbewegt hat.
Kein Olli Meter. War nie kein auf Meter. Dem Feld. Olli war nur an der Seite.
Ich stand am Rand und habe mich keinen Millimeter bewegt.
Du warst nicht mal auf dem Feld?
Nö, Quatsch.
Er war Trainerschiedsrichter.
Habt ihr auf ein großes Feld gespielt?
Nee, ja, auf ein so ganz kleines. So Halbfeld.
Nächstes Jahr bist du dabei, dann kannst du.
Ja, genau.
E-Jugend so ungefähr. Kleine Tore.
Ja, E-Jugend, genau.
Kleine Tore, große Tore.
Mario, ich bin.
Kleine Tore.
Ich bin 38 geworden.
Genau, das war im Rahmen von Hans' Geburtstag. Also.
Der Schiedsrichter ist nicht gelaufen, der 38-Jährige ist gehumpelt. Wie ging es aus?
3-1 am Ende, ne? Gegen
höher. 5-3 oder sowas.
Ach, doch. Als wenn wir 3 Tore geschossen hätten.
Ja, stimmt. Ja, alle, die in der Nähe des Tores waren, habe ich Tor gepfiffen.
Das war die Schande von Bad Bentheim.
Ja, nicht wie vergangene Woche. Chichon. Vielleicht spricht man Bad Bentheim auch anders. Ja.
Das war auf jeden Fall.
Bentheim war das.
Das war auf jeden Fall der Vorgeschmack auf unsere Sommerpause.
Ja.
Ja, hey, wir haben gedacht, also nicht hey ihr zwei, sondern hey alle, die uns zuhören. Wir haben gedacht, wenn schon Sommerpause ist und alle Mannschaften und auch Jack Grealish besoffen sind, dann ist es doch wohl an der
diese
Zeit,
Bilder der vergangenen Woche,
dass
ne?
wir auch mal so langsam in Richtung Urlaub gehen. Wahrscheinlich sitzt ihr alle schon mit einem Eimer Sangria im Ballermann
neben
irgendwo.
Neben Jack Grealish.
Ja.
Es gibt den Twitter-Account Drunk Jack Grealish. Kann ich jedem empfehlen. Das wird, glaube ich, die nächsten Wochen auch noch ganz schön gut befüllt. Also super. Nicht nur Jack, sondern auch der
Twitter-Account. Ist das auch so, wo dran steht, ist Jack Grealish drunk? Und da steht jeden Tag dran, yes, yes. Kennst du solche Accounts?
Ja.
Das ist so wie, did Marin Cilic win? No.
Ja,
no.
Es gab früher, yes. Genau. Ja, ja. Früher gab es, ist Pete Doherty still alive? Das fand ich auch immer sehr makaber, ehrlich gesagt.
Das gab es auch mit Berlusconi übrigens.
Ja,
zurück
das hatte sich vor ein paar Wochen dann auch erledigt.
Aber wir haben uns jedenfalls gedacht, wir wollen euch mit einer kurzen Folge noch ein bisschen in die Sommerpause entlassen.
Ja.
Und dementsprechend haben wir gedacht, Mensch, da gibt es doch bestimmt ein paar Kuriositäten. Jede Mannschaft fährt doch immer ins Trainingslager. Die gehen auch bald wieder los in der zweiten Liga früher als in der ersten, weil die Saison beginnt da schon Ende Juli.
Was?
In der zweiten Liga beginnt die echt immer ziemlich früh. Ende Juli muss es sein, ja.
Dann endet unsere Sommerpause. Also nicht unsere Nachholspiel-Sommerpause, sondern auf der Arbeit dann ja auch ganz schön
früh. Ja,
weil
das ist jetzt auch nichts Neues, dass die zweite Liga früher anfängt als die Bundesliga.
Du weißt doch, ich habe eine große Seite für jeden Tag in meinem Kalender. Wenn ich dann ausschlage, denke ich, oh fuck, ich muss wieder arbeiten.
Also ich habe ein paar Storys dabei. Es sind nicht allzu viele, aber es ist egal. Wir wollten ja eh eine kurze Folge machen und wahrscheinlich sind alle, die uns zuhören, eh schon...
Kleiner Sundowner.
Ja, ein Sunburner vielleicht, müssen wir mal schauen, je nachdem, wie lange es dauert. Also, ich habe mir überlegt, wir starten einmal mit Schalke, weil Schalke ist abgestiegen und die zweite Liga beginnt früher. Aber gleichzeitig wollen wir auch mit einem Mutmacher für alle Schalke-Fans beginnen. Das war nicht so einfach anzufinden, aber hier ist er. Achtung, auch wenn man die Geschichte jetzt kaum glauben mag, sie hat sich wirklich so ereignet. Es geht um einen Schalke-Abstieg, um ein Trainingslager und um den direkten Wiederaufstieg 1983-84. Also alle Schalker, auch inklusive Trainer, Thomas Reis, falls du uns gerade zuhörst, mach's genauso wie Diethelm Ferner, der damalige Schalke-Trainer. Der hat nämlich gesagt im Trainingslager, das ist mir alles zu lasch hier, wir machen jetzt ab sofort 3 Einheiten und zwar nicht irgendwelche, sondern saubere Einheiten.
Am Tag?
Am Tag, ja, nicht pro Trainingslager, sondern am Tag. Los geht's mit dem Waldlauf morgens um 7 Uhr. Und zwar 7 Uhr ist 7 Uhr und nicht 7 Uhr 5. Los geht's. Und dann ist Folgendes passiert. Damit sich da nicht Routine einschleicht in so einem Trainingslager, hat er gesagt, wir laufen jeden Tag eine andere Route durch den Wald. So, und hier beginnt die Geschichte. Es gab einen Stürmer, der heißt Klaus Täuber. Schon mal gehört?
Kennt man.
Ja. Mhm. Ein Mann, der Bier und Zigaretten lieber hat als Waldläufe. So viel ist schon mal gesagt.
Das ist mein Krafttier.
Der stand auch im Kader und der ist irgendwann mit Leverkusen Europapokalsieger geworden, hat damals gesagt, heute knall ich mir die Birne voll, bis mir das Bier zu den Ohren rausläuft. Und damit ist der Maßstab für den Waldlauf auch schon gesetzt, denn der Mann musste mitlaufen. Aber er hat sich ein bisschen zurückfallen lassen, sagen wir mal so. Es gab verschiedene Gruppen im Waldlauf, wie es halt immer so ist. Er war ziemlich weit hinten, zufälligerweise in einem Duo mit seinem Trainer, der das ganze Ding erfunden hat, Diethelm Ferner. Irgendwann sagt der Trainer, du Klaus, du kennst die heutige Route, oder? Er sagt, Klaus, keine Ahnung, du bist doch der Coach. Er sagt, der Trainer, ich auch nicht, verdammt. Ende der Geschichte. Die beiden sind 30 Kilometer lang durch den Wald geirrt. Nach 5,5 Stunden sind sie wieder am Mannschaftshotel angekommen. Die ganze Mannschaft war da, haben sich wirklich schon Sorgen gemacht. Also es klingt ein bisschen lustig, aber die waren 5,5 Stunden weg bei einem morgendlichen Waldlauf. Weiß gar nicht, wie er seine 3 Trainingseinheiten an dem Tag schaffen wollte, weil er war 5,5 Stunden schon weg mit seinem Stürmer. Ja. Und dann sind sie irgendwann wieder am Mannschaftshotel angekommen.
Da gibt es eine schöne Parallele zu Schalke 04, als damals Karimi, ihr erinnert euch auch, ich glaube, er wurde mal als Zidane Asiens irgendwie getauft und da Magath dann bei Schalke angeheuert hat, hat Magath eben auch auf den klassischen Waldlauf gesetzt und Karimi kam als letzter zurück und hat eben, um seinen schlechten Fitnesszustand zu kaschieren, eben auch behauptet, er hätte sich verlaufen und den Weg zurück nicht gefunden.
Aber bist du nicht, Hans, wo wir über Sommerpause und Trainingslager reden, du bist doch nächste, übernächste Woche in den Dolomiten unterwegs. Da wanderst du. Ich hoffe, du kennst die Route.
Das ist super schön, Dolomiten.
Ja, super schön. Wir haben jetzt aber witzigerweise von den Unterkünften her, es gibt ein, also wir fallen immer tiefer, so was den, das Komfortlevel angeht.
Niveau.
Also wir haben als letzte Unterkunft dann wirklich nur noch das.
Aber weißt du, auf welche Berge oder welche Dörfer, wo ihr seid?
Ja, 13 sind wir.
13, super, ja.
Genau. Und
sehr schön.
Wir sind aber nur oben auf den Bergen, also wir gehen gar nicht runter, sondern haben eine wirklich 4-Tagestour mit Hütten, mit unterschiedlichem Komfortlevel, was aber auch in den Bergen genau richtig ist.
Ja.
Und wir freuen uns sehr und ich habe mir die Frage gestellt, klingt jetzt komisch, aber man muss ja sehr, sehr viel Bargeld mitnehmen. Weil du auf diesen Hütten ja nicht mit Karte zahlen
nicht
kannst.
Nicht überall, ja. Ich liebe ja Südtirol und die Dolomiten. Ich kann dir empfehlen, über das Fischleinbachtal hochzulaufen auf die 13. Das ist wunderbar. Habe ich gemacht. Sensationell. Und weiß nicht, ob du den Pragser Wildsee kennst. Der ist von Touristen ein bisschen überlaufen worden. Mhm. Aber also
ich habe Respekt vor der
Insta-Stories gibt es von da, weil das wirklich so ein herrlicher Bergsee ist. Aber wenn man mal da ist und ein bisschen seine Ruhe hat, wunderbar.
Also ich hab Respekt vor der Hitze und ich habe Respekt davor, dass mir irgendwann das Bargeld ausgeht, wenn ich dann irgendwie an Tag 4 Bier nochmal genießen möchte.
Südtirol einfach.
Jetzt sagt nochmal einer, hier lernt man nichts, ne? Ich sitze hier nur und guck immer nach
Südtirol. Wenn ich Zeit habe für ein paar Tage, dann gehe ich immer nach Südtirol. Auf den Schlern, den Rosengarten gibt es da als UNESCO-Weltkulturerbe, das sind die schönsten Berge überhaupt. Also
vielleicht gehen wir mal
perfekt
zusammen.
Es ist 1A. Es gibt dort, das ist das Beste daran, Berge wie im Allgäu, aber Essen wie in Italien. Südtirol ist der beste Ort der Welt.
Das ist jetzt, ich würde sagen, wir machen mal kurz, lass uns hier kurz eine Pause machen, denn hier könnte jetzt perfekt der, was ist das dann? Was
ja,
ist Südtirol?
Tourismusbüro Südtirol.
Tourismusbüro ja. Südtirol. Genau. Hier könnten Sie, hier könnte Ihre Werbung stehen.
Ja, genau. Ja.
Die Berge sind natürlich ein bisschen höher als im Allgäu, aber
ja, aber es ist
ja, aber das war
aber genau so schön. Wolltest
jetzt, jetzt müsste eigentlich so ein Trailer ablaufen mit so einer tiefen Stimme, so kommen Sie nach Südtirol und
in einem Land, in dem das Essen so gut ist.
Na, egal.
Ja. Ja. Soll ich euch noch kurz erzählen, wie es bei Schalke weiterging?
Ja,
Wiederaufstieg perfekt.
Ja, noch nicht ganz. Denn es gab noch eine andere Gruppe von 3 Spielern, die hat sich noch weiter verirrt. Die waren nämlich auch nicht im Hotel. Dann hat man den Mannschaftsbus und Privatautos losgeschickt, um nach den 3 verloren gegangenen Spielern zu finden. Es gab später einen Zeitungsartikel, in dem stand, ausgedörrt wie Kamele in der Wüstensteppe hingen die blassen Schalker über einer Leitplanke.
Oh Gott!
Als man sie gefunden hat.
Wie naja. Krass. Überleg mal, heutzutage bist du wahrscheinlich getrackt und alles, ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn du, keine Ahnung, wenn jetzt bei Schalke 04, wenn jetzt Rodrigo Salazar in seinem Sommerurlaub auf Ibiza irgendwie eine Runde am Strand dreht, da weiß Thomas Reis und die ganzen Physios wissen ganz genau, wo gerade der linke Fuß und wo der rechte Fuß hin
ist. Der Junge trinkt schon wieder Bier.
Ja, ja, genau. Nimm den Kopf aus dem Eimer. Ja, ja.
Jetzt kommt eine Geschichte, die wird euch gefallen, weil... Vielleicht sagt euch der Name gleich was. Jedenfalls gab es natürlich danach ein bisschen auch was zu lachen über den Trainer, der dann verschiedene Routen sich ausgedacht hat. Niemand hat mehr zurückgefunden und so weiter. Und dann hat man gesagt, wir lassen dich nicht mal mehr alleine mit deinem eigenen Auto vom Vereinsgelände nach Hause fahren. Das wird nichts mehr. Und dann, ja jetzt kommt die Geschichte, die ich eigentlich meinte. Dann hat Schalke dem Coach einen Mann zur Seite gestellt, der sich später darum kümmern sollte und Busfahrer und so weiter. Charlie Neumann.
Nein, Vereinsikone, Charlie Neumann.
Ja.
So kam
so
das.
So kam's.
Ach, witzig. Ja. Das Navigationsgerät auf 2 Beinen.
Genau. Und schön. Klaus Teuber übrigens, unser Stürmer, der hat dann gesagt, dadurch, dass er jetzt 5 Stunden gelaufen ist, hat er sich leider an den Adduktoren verletzt. Die anderen Tage des Trainingslagers hat er ausgeschlafen.
Verletzt
es
beim Fithalten.
Gut, ja. Oh, und dann hat er irgendwann mal gesagt, seine Vorbereitung sieht eh immer ein bisschen anders aus. Aufs Spiel am Wochenende bereitet er sich ab Mittwoch vor, dann... hat er angefangen, langsam ein bisschen weniger zu rauchen. Klassischer Fußballer. Das war die Schalke-Geschichte.
Ja, schön.
Ja.
Gutes Vorbild, mehr, um jetzt den Wiederaufstieg zu schaffen.
Wir haben nicht mehr allzu viele Geschichten, aber ein bisschen was geht noch, oder? Wir machen jetzt einen Sprung dahin, worüber wir eigentlich letzte Woche schon gesprochen haben. Nee, Quatsch, wir machen dazwischen noch einen kurzen anderen Sprung. Wir reden jetzt über die deutsche Nationalmannschaft. Erstmal geht es um Malente. Jeder kennt Malente, oder? Da sollten sich eigentlich die Spieler ja nur auf Fußball konzentrieren, weil in Malente gab es sonst ungefähr gar nichts. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte in der Sepp Maier-Folge, der dann eines Nachts mit dem Auto nach Hamburg gefahren ist, wo die Spielerfrauen eigentlich waren. Und dann musste er nachts wieder zurückfahren, aber die Bremsen haben versagt und er musste doch mit der Handbremse alles bremsen, weil die eigentliche Bremse nicht mehr ging. Und am nächsten Tag konnte er nicht richtig trainieren, weil er lauter Blasen an der Hand hatte. Das war die Geschichte zu Malente, die mir noch eingefallen ist. Aber das war so eine halbe Sepp Maier-Folgengeschichte, deswegen
kriege
ich die nicht mehr ganz so gut.
War das nicht sogar irgendwie auch das, dass irgendwie der GSG 9 Mann, der ja die Nationalmannschaft
noch,
bewachen
stimmt.
sollte, irgendwie hinten auf der Rückbank
das
saß?
Das stimmt, der war auch noch dabei.
Oder der
das
ist gefahren und ja, Sepp Maier lag hinten. Also da waren solche skurrilen, ich glaube sowieso, da habe ich ja in der HSV-Europapokal-Folge drüber geredet, dass ich mich bei Sky mal mit Jimmy Hartwig länger unterhalten habe und so diese Fußballer der 70er, 80er Jahre, die haben so geile Trainingslager- und Sommerpausengeschichten. Klar, ne, heute sind sie in Katar, in Dubai, in Belek und so weiter im Trainingslager. Aber damals war das halt spektakulär, weil sie waren in so Jugendherbergen einkaserniert und wollten deswegen unbedingt raus. Und das war, was sie sich da für kreative Ausbüchsmöglichkeiten irgendwie ausgedacht haben, das ist schon cool gewesen.
Ja.
Die komplette Geschichte gibt es in unserer Sepp Maier-Folge, falls jemand in der Sommerpause anhören möchte.
Unbedingt reinhören, ja.
Wir wollten ihn einladen damals, aber seine Frau hat per E-Mail geantwortet, Sepp hat keinen Bock.
So ungefähr auch die schönste Absage, die wir bisher erhalten haben.
Ich glaube, wir sollten es riskieren, mit der neuen Staffel, sage ich jetzt einfach mal Nachholspiel, nochmal eine E-Mail an sie zu richten.
Ja.
Vielleicht auch, weil ich diese Geschichte von Klaus Augenthaler mit dem Kinderwagen.
Ja.
Nach dem WM-Sieg 1990 nochmal aus Sepp Maiers Perspektive hören muss.
Wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, hört unsere Folge 3 unseres epochalen Meisterwerks über die WM 90 an. Die wohl beste Anekdote, die ich jemals gehört habe.
Ja.
Von Sepp Maier, Thomas Hessler und Klaus Augenthaler.
Also ihr meint, wegen des großen Erfolgs der ersten E-Mail an Frau Maier sollten wir noch eine zweite schreiben.
Ja, gut, genau.
Alles klar. Vielleicht können wir sie diesmal von einem anderen Account
machen. Vielleicht ist sie ja ein riesen Tennisfan und schaut mal Smarter mit Harter. Da sagst du einfach, hey, hier.
Mhm, genau.
Hey, Sepp Maier hat doch seine Tennisanlage.
Siehst du.
Ja, also, meine da gehen wir hin.
Ja.
Smarter mit Harter in Gefahr, machen wir da. Ja.
Auswärtsspiel.
Ja, aber hallo. So, also, zweite Geschichte. Insgesamt gibt es drei. Die Malente lassen wir nicht zählen. Also, 1982, wir haben vergangene Woche über die Weltmeisterschaft gesprochen. Olli, das war deine Schande, also die von Gijón, wie wir gelernt haben.
Gut.
Es gab natürlich ein Trainingslager im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft und das fand statt am Schluchsee, dem sogenannten
Schlucksee.
Der wurde nämlich dazu umgewandelt, sozusagen.
Oh Mann, ey, Wortspiele sind immer so gemein. Ja, aber
der Schlucksee ist natürlich wirklich, also selten trifft etwas den Nagel besser auf den Kopf als das Wort Schlucksee.
Es gibt eine Sache noch und dann kannst du weitermachen. Es gibt Klaus Eder, den wirklich deutschlandweit bekannten Physiotherapeuten,
ja.
Der vor allem die Bayern-Spieler immer wieder in der Nähe von Regensburg fit gemacht hat. Und dort in der Nähe von Regensburg, den Ort nenne ich gleich, ich will nur kurz erklären, da gibt es nichts. Und dieser Ort heißt Donaustauf.
Ja.
Und das wurde auch irgendwann umgetextet zu Donausauf. Und dort übrigens in einer Pizzeria waren es damals Mario Basler
und Sven Scheuer,
die um sich geprügelt haben in Donausauf bei, ich glaube, Luigi oder Mario oder so hieß er. Es war so klischeemäßig leider. Und deswegen musste ich bei Schlucksee gerade an Donausauf denken.
Also der Ansatz, nenne ich es jetzt mal, wie man sich auf eine Weltmeisterschaft vorbereitet, war ein etwas anderer als damals noch in Malente zum Beispiel, wo man gesagt hat, super, da ist gar nichts, wir machen das so, dass die sich alle auf Fußball konzentrieren können. Aber im Jahr 1982, war natürlich dann auch schon 8 Jahre später nach 74, der Ansatz ist ein anderer gewesen, das Resultat aber auch, muss man sagen.
Viele Wege führen nach Rom, wollte
also,
ich damit sagen.
Karl-Heinz Rummenigge hat schon mal gesagt, also er war komplett begeistert. Eine solche Vorbereitung finde ich viel besser als vor ein paar Jahren in der Sportschule Malente. Hier ist alles da, was die Spieler aufmuntern und in Laune bringen kann. Der Kicker hat geschrieben, eine Mischung aus Volksfest und Wallfahrt. So ungefähr lässt sich mit wenigen Worten die Stimmung beschreiben, die unserer Nationalmannschaft im Hochschwarzwald entgegenschlägt. Denkt man sich, okay, was ist da passiert? 1982 im Schwarzwald. Was soll da schon passiert sein? Naja, das Motto hieß, über die Lust und Liebe bei der Ausübung ihrer Hobbys soll die Lust und Liebe zu ihrem Job wieder geweckt werden, sagte wahrscheinlich der DFB, weil es ging ja um die Jobs der Fußballer. Wir springen wieder zurück zum Kicker. 4. Juni 1982. 5.54 Uhr ist es am Freitagmorgen. Über den dunklen Bergen rund um den Schluchsee kriecht die Morgendämmerung herauf, als Horst Rubesch und Wolfgang Dremmler das Hotel verlassen. Die beiden Angler unter den deutschen Nationalspielern werden von ortskundigen Führern zum Fischen abgeholt. Denkt man erst, was soll schon passieren?
Ja.
Gehen halt fischen. Okay, alles klar. Toni Schumacher dazu. Einige gingen zum Fischen. Es ging 2 Mann angeln, am Schluss waren es 8. Ich habe aber niemals einen Fisch gesehen.
Ach ja, ich bin ja kein Angler, ne? Aber ich stelle mir das schon geil vor. Dann
bist du gehst wieder angeln?
Ja.
Jo, ich bin dabei. Ja,
ja dann.
Im Kasten mit.
Ja, genau. Dose Tuborg. Nee, aber das stelle ich mir schon geil vor. Du sitzt so auf dieser Kühlbox. Ja, angeln, ja, bin ich nicht geduldig genug. Aber durstig wäre ich.
Ja.
Apropos Durst. Uwe Reinders war damals auch Nationalspieler. Nachmittags gab es mal wieder eine Trainingseinheit, die nicht unbedingt mit Fußball zu tun hatte. Tischtennis nämlich.
Ach so,
und beim,
okay.
Beim Tischtennis, nee, ist ja nicht so, wie du denkst. Beim Tischtennis hat sich aber Uwe Reinders eine Bänderdehnung im Fuß zugezogen und ist einige Tage ausgefallen. Dann hat man ihn gefragt, was machen wir jetzt, was können wir für dich tun? Dann hat er gesagt, 2 Campari-Soda wären das Beste für mein Bein.
Ach Mann, ey. Kleiner Fußball-Geschichtsgag. Uwe Reinders hat immer die besten Einwürfe. Egal, weiter geht's.
Paul Breitner war natürlich auch dabei. Ein paar Leute haben sich beschwert, dass da in dem Trainingslager zu viel Schabernack getrieben wurde. Ein paar Leute hat es natürlich wunderbar, hatten es wunderbar und denen hat es super gefallen dort. Berti Vogt hat sich aufgeregt wiederum über Paul Breitner, der gesagt hat, also Berti Vogt über ihn, Breitner war es doch, der zu besoffen war zum Trainieren. Also ich weiß nicht, was da los war. Jedenfalls, Jupp Derwall, der damals Nationalcoach war, hat das Ganze wohl nicht so mitbekommen. Er war wie ein Vater zu uns und wir haben es vor ein paar Wochen besprochen mit Luis Aragonés zum Beispiel und Vicente Del Bosque und Jupp Heynckes und wen wir nicht alles genannt hatten, die so ein bisschen die Väterfiguren innehatten als Trainer. Da war Jupp Derwall wohl auch so einer. Es hat so mittelgut funktioniert. Wir haben es vergangene Woche besprochen. Es folgte zwar die Schande von Gijón, aber auch der Einzug ins WM-Finale.
Stimmt.
Also ich weiß jetzt auch nicht, was man sagen soll.
Sportlich ordentlich.
Genau.
Oder?
Ja.
Also du hast also Auftakt Niederlage.
Vorbereitung schlecht, Turnier gut. Es gab auch schon andere Weltmeisterschaften.
Vielleicht kann man noch sagen, da waren so viele Ausnahmespieler in den Reihen der deutschen Nationalmannschaft, die vielleicht auch besoffen trainieren konnten und trotzdem hat es gereicht am Ende.
Und du musst ja auch sehen, du bist ja nicht die einzige Mannschaft, die sich den Spaß macht und ein bisschen Spaß hat. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Welt hochgradig professionell trainiert.
Stimmt.
Nur du gehst angeln, spielst Karten und trinkst.
Ja.
Wenn wir uns an 1974 erinnern, die Niederländer waren die deutlich besseren Fußballer als die Deutschen, sollen aber laut vielen Gerüchten, teilweise auch bestätigten Berichten, Johan Cruyff und Johan Neeskens und Co. noch in der Nacht vorm WM-Finale irgendwie mit Prostituierten rumgehangen und getrunken und geraucht haben. Also ich glaube, das war einfach dann die Zeit.
Ja.
Eine letzte Geschichte haben wir noch, eine dritte, aber die finde ich jetzt wirklich ganz interessant, muss ich sagen. Da gibt es auch nicht so viel zu lachen, aber ich fand sie einfach, ja, interessant, trifft es wohl am besten. Ich fand sie neu, weil ich nicht genau wusste, wie das damals war. Der HSV ist 1950 in die USA gefahren, 5 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und war damit die erste deutsche Mannschaft, die überhaupt in den USA war, nach Kriegsende. 3. Mai, also das war ein richtig großes Ding damals auch, 3. Mai 1950, Abflug in Hamburg, es waren 16 Spieler dabei, der Vorstand natürlich, der Trainer, Georg Knöpfle hieß der damals und es waren hunderte Fans dabei am Flughafen, die die Mannschaft verabschiedet haben, eine Musikkapelle hat das HSV-Lied gespielt, das Flugzeug ist mehrere Runden über Hamburg geflogen und es ging wohlgemerkt nur zu einer Promo oder was auch immer, Promo ist blöd, weil das kurz nach dem Krieg war, aber halt eine, ja, es war keine Werbereise, es war keine politische Reise, sondern die hatten da 6 Testspiele, aber sie waren trotzdem die erste deutsche Mannschaft, die überhaupt sich rausgetraut hat und auch einigermaßen herzlich empfangen wurde, woanders auf der Welt. Und das war deswegen schon ein ziemlich großes Ding. 2 Zwischenstopps gab es übrigens auch in Irland und in Neufundland, also die sind nie mehr durchgeflogen. Und als die Mannschaft dann angekommen ist, haben sie gedacht, puh, ey, wir haben echt eine lange Reise hinter uns, jetzt werden wir ordentlich empfangen, aber es war einfach kein Mensch da. Die Öffentlichkeit hat keine Notiz davon genommen, dass der HSV gerade in New York gelandet ist. Dann hat der Zoll auch noch ein Porzellangeschirr einkassiert, das Jupp Posipal einer befreundeten Familie mitbringen wollte.
Oh.
Also nicht mal das hat funktioniert. Aber dann gab es einen Vorfall, der war einerseits schlecht, andererseits kann man sagen, dadurch wurde zum ersten Mal über den HSV berichtet, denn die Spieler standen vor der City Hall, also muss wohl das Rathaus gewesen sein, und sind mit Tomaten attackiert worden, weil sie natürlich trotz allem Deutsche waren.
Ja, klar.
Ah, verstehe.
Die Polizei hat dann 3 Jugendliche festgenommen. Also es waren eventuell politische Motive, aber es waren halt wirklich in Anführungszeichen nur Jugendliche, die halt Tomaten geworfen haben. Deswegen war kein Rieseneklat, aber zumindest haben die Zeitungen dann darüber geschrieben, dass der HSV in der Stadt ist. Und es stand echt viel auf dem Programm. Also die hatten verschiedene Einladungen. Sie sind beim New Yorker Oberbürgermeister empfangen worden. Es gab viele Rundfahrten, Besichtigungen, alles Mögliche. Zu den 6 Freundschaftsspielen, die es im ganzen Land noch gab. Das erste davon war in New York, deswegen sind sie da hingeflogen. Sie haben sich auch wirklich gut verkauft da, also nicht nur sportlich, sondern die sind wohl recht sympathisch aufgetreten, die Deutschen, und hat dann gezeigt, dass das neue Deutschland eben anders ist, als man es kennt. Und deswegen muss man dem HSV eigentlich dankbar sein, bis heute. Ein bisschen lange her, aber trotzdem, dass er das gemacht hat, der HSV.
Absolute
das war
Pioniersarbeit,
ganz cool.
Ja. Wobei, genau. Ich glaube, dass der HSV auch heute am Flughafen in den USA nicht so viele Menschen hätte, die den HSV zu empfangen.
Du meinst, weil Bobby Wood nicht mehr dabei ist, der US-Amerikaner?
Nein, aber jetzt,
ne?
Also ohne dass ich jetzt hier bashe, das wäre mit Werder nicht anders. Also ich glaube, außer Dortmund, Bayern und vielleicht dann wegen Red Bull, Leipzig,
ja, ja.
Sind jetzt nicht so viele Vereine in den Staaten, glaube ich, bekannt.
Aber wir haben doch in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder Mannschaften oder immer wieder Geschichten gehört von Mannschaften, die entweder Testspiele quasi verkauft haben woanders oder ja irgendwie, ja so Promoreisen. Ich finde das ganz interessant. Es gab ja zum Beispiel, ich glaube auch Pelé, der in Deutschland 1-2 Freundschaftsspiele, ich glaube mit dem FC Santos gemacht hat. Irgendwo in Norddeutschland, ich weiß gerade nicht mehr wo. in Meppen oder so oder in Hamburg sogar, ich weiß es gerade nicht mehr.
Zweifel in Meppen, ja.
Ja, ich, irgendwie so.
Bad Bandheim.
Und, Bad Bandheim und Meppen.
Und es gab auf jeden Fall doch, das haben wir ja mit Max Jakob Ost auch besprochen und das hört ihr auch im Elf-Leben-Podcast und in dem Buch, was Max auch geschrieben hat, aus Liebe zum Spiel, dass Uli Hoeneß das als Jungmanager bei den Bayern durchgesetzt hat, noch während der Saison solche Promoreisen zu machen. Also sie haben es A, im Sommertrainingslager und im Wintertrainingslager gemacht, aber eben auch während der Saison, weil du so sehr schnell gutes Geld verdienen konntest.
Absolut. Da sind die mal eben. Da gibt es ja wirklich kuriose.
Ja, mal eben nach Marrakesch geflogen.
Da gibt es ja wirklich kuriose Konstellationen.
Im Flugzeug noch das Geld ausgezahlt.
Das war rot-weiß Essen gegen Barbados irgendwie.
Ja, 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 ja.
Der Spieler hatte.
Haben wir auch übrigens im Rahmen, ich kann mich noch daran erinnern, in der Bela Gutmann-Folge, als wir über den Gutmann-Fluch geredet haben. Oh. Bela Gutmann war ja auch wirklich jemand, der den europäischen Fußball mit revolutioniert und modernisiert hat. Und für den war das normal, als er damals in Wien gespielt hat, dass die durch Europa gereist sind. Ja. Weil die Wiener Truppe damals, in der er gespielt hat, galten als mitbeste Mannschaft Europas. Die sind nach England gereist und quer durch Europa. Ich glaube, das war damals auch noch normal, um ein bisschen Promo für dich zu machen und Geld einzusammeln.
Zwei gute Geschichten sind passiert in den USA, als der HSV da war. Die erste beim ersten Spiel in New York, also gegen irgendwelche All-Stars, 20.000 Zuschauer waren da, gar nicht so wenig für ein Fußballspiel, aber also ziemlich viel sogar, 4-1 ging es aus für den HSV, alles okay, aber das ziemlich Lustige daran ist, es war die Kapelle da, die hat die amerikanische Nationalhymne gespielt und für die Deutschen das Friesenlied, weil Deutschland ja keine offizielle Nationalhymne mehr hatte nach dem Krieg.
Das Friesenlied.
Bis dann die neue kam, haben sie gedacht, komm, wenn wir schon da sind, dann spielen wir das Friesenlied. Dann sind sie weitergeflogen, haben weiter gespielt. Also insgesamt die Bilanz mal kurz gesagt, 6 Spiele gab es dort, alle gewonnen, 44-6 Tore. Also die haben ganz gut gespielt. Aber Herbert Wojtkowiak, falls ihn wer kennt, ist in Chicago von einem LKW angefahren worden und hat sich tagelang nur von Rühreiern ernähren können in den USA. Also es ist auch noch was schiefgegangen dazu. Am 26. Mai sind sie wieder zurückgelandet in Hamburg und dann war die Reise vorbei. Und ich glaube, du hast vorhin gesagt, Hans, Pionierarbeit erledigt, also wirklich gut gemacht. HSV hat Deutschland da positiv vertreten als neues Land, als besseres Land, als man es zuvor kannte.
Da möchte man jetzt sagen, Sport verbindet, aber aufgrund der sagen wir mal, gegenwärtigen Rolle oder Einflussnahme des Sports in sehr viele gesellschaftliche Bereiche, möchte man diesen Satz manchmal auch ein bisschen umschreiben. Mario, vielen Dank für deine Trainingslager-Anekdoten.
Ja klar.
Wenn ihr zu Hause übrigens noch ein paar mehr habt, ne? Also Mario hat jetzt hier schon so ein paar Perlen rausgepickt.
Ich habe noch eine kleine, ich euch letzte Woche versprochen habe, dass es sich vielleicht auch um eine Verletzung handelt, weil wir schon Kuriose hatten. Ich habe eine Kuriose gefunden im Trainingslager und zwar, warum auch immer, gab es ein Testspiel zwischen Island und Kanada und es gab einen Spieler namens Lars Hirschfeld, der allerdings nicht mitwirken konnte, weil er sich beim Frühstück mit einem Käsehobel die Daumenkuppe abgetrennt hat und dementsprechend
das
nicht spielen konnte.
Ich wollte jetzt erst sagen, mit dem Käsehobel irgendwie die Hornhaut ab, aber das
du sollst nicht von dir auf andere.
Das Problem ist, er war Torwart.
Ach, da ist die Fingerkuppe
relativ. Natürlich als Daumen, der Daumen ganz
immer noch gewesen. Eine meiner Lieblingsfolgen, die kuriosesten Sportverletzungen.
Ich muss zugeben, die habe ich neulich, Hans, als ich zu eurem Familienfest gefahren bin, vor ein paar Tagen, um dann im Schiedsrichterwesen zu glänzen, das war das Wort, was mir fehlte, habe ich wirklich diese Folge nochmal gehört. Das waren wirklich kuriose.
Kreuzbandriss auf der Couch.
Ja, da waren fiese Sachen dabei. Ja. Und bei den kuriosen Verletzungen war es übrigens auch so, dass wir danach von euch zu Hause geniale Antworten und Einsendungen noch bekommen haben bei Instagram und bei Twitter, weil ihr gesagt habt, das war alles gut. Aber ja, das war alles gut. Aber ich habe noch das und ich habe noch das. Da kamen auch tolle, in Anführungsstrichen tolle, Verletzungen aus eurem eigenen Amateur-Fußball-Umfeld dazu. Wenn ihr jetzt noch schöne Geschichten habt von Trainingslagern und nee, ich will jetzt nicht 47 Geschichten von eurer dritte Herren irgendwie im Ballermann. Das muss jetzt nicht sein. Vielleicht habt ihr noch.
Vielleicht haben wir auch wen, der aus Bocholt kommt, weil ich habe noch gelesen, das ist wirklich die letzte Geschichte. Der erste FC Bocholt hat 1981 ein Testspiel gemacht gegen die chinesische Nationalmannschaft.
Ah.
Also Bocholt gegen China.
Okay.
Krass,
wie,
oder?
Wie ging es ab?
3-1 für China.
Yeah. Aber ich,
ach so,
oh, das ist ja noch überschaubar.
Ja, klar, aber ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Ich habe es bei 11 Freunden, der hatte.
Also das, der
mit dem verletzten Torwart stand da drin und das. Also das war.
Was wir machen sollten, das war ja auch. Wir haben ja hier bei Nachholspiel auch einen Contentplan, wie man das so.
Und Bildungsauftrag
sagt.
Auch.
Wir werden auf jeden Fall, wenn ihr uns eure besten Trainingslager-Geschichten schicken solltet, werden wir das auf jeden Fall in der Sommerpause über unsere Kanäle auch ein bisschen teilen. Wir werden das natürlich auch ein bisschen auswerten und auch ein bisschen filtern. Also wie Olli schon sagte, jetzt 5-mal die Geschichte, ich habe durch den Schlauchtrichter irgendwie einen Kasten Bier weggemacht.
Ja.
Finde ich gut als eine Geschichte. Ja. Aber
persönlich bin ich beeindruckt.
Aber 34 Mal kann man es in der Sommerpause auch nicht spielen.
Nein.
Aber vielleicht habt ihr auch gute Sachen und wohlgemerkt, Mario hat heute sehr gute Vorlagen gegeben, in welche Richtung sowas gehen kann.
Mir fällt gerade noch eins ein. Da war ich aber noch gar nicht bei euch dabei.
Okay.
Aber die Lutz-Eigendorff-Folge, hatte die nicht auch mit einem Testspiel zu tun? Wo
ja.
Nicht ganz Trainingslager? Oder warst du gar ein Trainingslager?
Ja, nein, es war ein Testspiel, genau. Was Lutz Eigendorff mit seiner Mannschaft aus der DDR in Kaiserslautern hatte. Und da war ein Zwischenstopp in Gießen. Und da ist er in der Fußgängerzone von Gießen, hat er quasi Republikflucht begangen.
Ja.
Also auch wenn euch in der Sommerpause langweilig sein sollte, die Folge.
Also ihr seht, Testspiele, Trainingslager können auch life-changing Moments sein, ohne irgendwie auf dem Disco-Klo am Ballermann irgendwie was zu machen.
Wir sind auch jetzt schon im Urlaubsmodus, weil wir haben noch keinen Stichtag, an dem wir wieder zurückkommen. Der wird aber dann sicherlich auch zu gegebener Zeit verkündet.
Ja.
Aber wir können.
Juli, schauen wir mal. Jetzt ist gerade erstmal Sommerpause.
Ja, genau. Also ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf Badetage, ich freue mich auf Bergtage, ich freue mich aber auch auf Tage hier in der Stadt. Ich freue mich auf Tage mit euch. Also
danke.
Jetzt freue dich erstmal auf die Dolomiten.
Ich wollte
gerade
sagen, freue dich erstmal auf.
Ja, ich bin aber vorher noch in Südfrankreich.
Das ist eine lange Wanderung. Wir kommen im Oktober wieder.
Was macht ihr denn? Wo seid ihr denn im Urlaub?
Ich fahre nach Zürich zu Coldplay und von dort aus nach Italien weiter und bleib da ein paar Tage, aber ich habe nicht so viel Zeit zwischen ein paar Aufträgen und so, deswegen bin ich nur eine Woche unterwegs.
Zürich Coldplay, krass. Ja. Und du?
Ich mach Balkonien, ehrlich gesagt.
Das ist super, du hast gleich zwei Balkoniens.
Ja, stimmt, ich habe Terrasse und Balkon, ja, und da werde ich mich so ein bisschen aufhalten. Ich habe den letzte Woche erst so richtig sommerfit gemacht, auch mal einen Grill angeschmissen, ne? Und da werde ich, glaube ich, die nächsten Tage und Wochen verbringen. Ihr seid herzlich eingeladen, also ihr zu Hause jetzt.
Ich komme vorbei.
Ja, sehr gerne. Mario, Hans, ihr seid gerne eingeladen. Da können wir dann auch mal so ein bisschen vielleicht darüber schnacken, wann es hier weitergeht. Kleiner Einblick für euch. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. 19 Folgen hatte diese Staffel bisher. Also quasi von Beginn der Phase nach der Winterpause bis jetzt zur Sommerpause.
Das ist ganz schön lang, weil die Netflix-Serie hat höchstens 8.
So ist es.
Ich wollte es gerade sagen, 19. Und wenn ich jetzt hier gucke, wie lang die immer sind. Und vor allem in dieser Staffel, wir gucken ja immer, dass wir tolle Gäste für euch und für uns bereithalten in dieser Staffel. Ich gehe gerade mal durch. Max Jakob Ost war zweimal zu Gast. Jan Platte und Sebastian Benisch waren zu Gast. Tusche, Thorsten Matuschka war zu Gast. Fabian Pecher, der großartige Fußball-Freestyler, der auf Instagram und TikTok sein Unwesen treibt. Timo Hildebrand, Alexis Menüsch, Roman Weidenfeller, Uli Köhler, Andreas Schmidt, Roland Stein und vor 2 Wochen Bela Reti. Also ihr seht und hört, da waren auf jeden Fall jede Menge tolle Gäste dabei, die uns ihre Geschichten erzählt haben, ihre Geschichte.
Und wie bei Netflix streiken auch bei uns die Autoren, deswegen müssen wir jetzt Pause machen.
umso wichtiger ist, dass ihr uns auch eure Themen schickt, also
unbedingt
eure Lieblingsthemen. Wir haben jetzt wirklich, da haben wir glaube ich so ein bisschen auch den Überblick verloren, weil es ja irgendwie auch ein Miteinander ist bei Nachholspiel, aber viele Themen in den letzten Wochen, Monaten sind einfach auch von euch gekommen, muss man wirklich sagen.
Absolut. Wir haben sogar manche über Nacht umgesetzt, wenn wir uns an Stanley Buda erinnern.
Genau, also, ja, da hat also sogar jemand
kann durchaus funktionieren,
den absoluten
wenn man uns
Jackpot
ein gutes Thema schickt.
Geknackt, ja, weil er wirklich in einem Moment uns angeschrieben hat, wo wir selber in der Nachholspielredaktion, die ja besetzt ist mit 20, 25 mittlerweile topmotivierten Arbeitskräften.
Ich merke mir die Namen gar nicht mehr.
Wo wir an dem Punkt waren, machen wir das Thema oder machen wir es nicht, dann kam der Vorschlag und wir haben gesagt, wir machen was ganz anderes. Also insofern, es lohnt sich uns immer, Themen zu schicken und wir freuen uns über alle Geschichten, Anekdoten, die ihr mit uns teilen wollt.
Und natürlich auch Feedback, ne? Also wenn ihr zu dieser Staffel, zu den 19
außer
Folgen.
Schlecht. Das wollen wir nicht.
Ja, das leite ich euch dann nicht weiter. Das Schlechte lese ich.
Nein, du leitest
mich
uns immer nur das Schlechte.
So rum. Nein, also wenn ihr noch irgendetwas, euren Senf quasi dazugeben wollt zu den vergangenen 19 Folgen, egal ob es um JJ Okocha, Stanley Buda, den Europapokalsieg des HSV Oder, was haben wir noch hier?
Champions League Finale 2013 hatten wir doch.
Ja, zum Beispiel. Das hatten wir sogar
die
in zwei
EM 2008 hatten wir. Wir hatten Gijón. Also,
genau, wir hatten Roberto Carlos, das größte Kartenfestival der Bundesliga. Tomislav Piplica, ja. Also wir hatten den VfB 2007
ja.
Eben mit Timo Hildebrand. Wir hatten jede Menge. Wenn ihr noch euren Senf loswerden wollt,
kann
bevor
nicht sein,
ihr
dass
auch
einer alle Folgen gehört hat. Von daher hat jemand in der Sommerpause oder jeder von euch hat in der Sommerpause noch ein bisschen was zu tun.
Ja, genau.
Und wenn es doch jemand gibt, der wirklich alle gehört hat, dann hat auch der sich eine Sommerpause verdient.
Ja, und ich kann euch nur empfehlen, schmeißt sonst einfach die Shuffle-Funktion an. 178 Folgen, da hört ihr einfach einmal durcheinander. Und irgendwas kann man immer noch mal raushören. So ging es mir ja jetzt auch, als ich die kuriosen Verletzungen von Mario gehört habe. Ich muss zugeben, dass ich wieder gelacht habe in der einen oder anderen Situation. Also von daher, schön, dass ihr dabei seid. Das klingt immer so kitschig und so pathetisch, aber ohne euch, A, macht das Ganze keinen Spaß, B, ergibt das Ganze nur wenig Sinn, weil dann erzählen wir drei einfach nur mit dem Mikro was hier, was wir uns einfach so auf dem Sofa erzählen.
Wenn die Aufnahme stoppt, sind wir auch mucksmäuschenstill. Haben wir uns nichts mehr zu erzählen.
Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich immer, wenn uns jemand schreibt. Also viele schreiben ja dem Nachholspiel-Account, den Olli pflegt. Manchmal schreiben aber auch mir Leute direkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Hans, aber manchmal, wenn mir wer schreibt über Instagram, Twitter oder so, direkt über meinen, dass ich es direkt lesen kann und Olli es nicht vorher weiterleiten muss, da freue ich mich trotzdem. Oder was heißt trotzdem?
Ich bin durch sie aufgeschrieben. Also ich wurde manchmal bei YouTube, als ich noch kommentiert habe, wurde ich bei YouTube manchmal beleidigt.
Ja, das ist
aber
auch
immer sehr konstruktiv, so im Sinne von
ja,
du Hurensohn und so. Das ist,
das ist mir durchaus auch oft passiert. Hat der Kommentator jemals ein Fußballspiel gesehen?
Ja. Und dann sagst du, ja, 7204 im Stadion. Du Arsch, hör doch mal Nachholspiel.
Also, habt einen schönen Sommer, genießt
genau.
Das Wetter. Wir hoffen alle auch auf ein bisschen Regen. Ist ein bisschen trocken gerade.
Aber nicht, wenn ich auf Balkonien bin.
Ja, genau. Und wir sehen uns dann zur nächsten Staffel. Passt auf euch auf.
Bis dann.
Macht's gut.
Dankeschön.
Tschüss.
Schönen Urlaub.
Schönen Urlaub.
Ciao, ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.